Da steht nämlich drin, das Mietausfallwagnis umfasst das Risiko einer Ertragsminderung, die durch uneinbringliche Zahlungsrückstände von Mieten, Pachten, sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Grundstücken oder Grundstücksteilen entstehen, die zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt sind. Und B, das Risiko von uneinbringlichen Zahlungsrückständen oder bei vorübergehendem Leerstand anfallenden von Eigentümer zusätzlich zu tragenden Bewirtschaftungskosten. Sowie bla bla bla.
Das kommt ja noch on top. Es ist ja nicht nur der entgangene Ertrag, es sind ja zusätzlich auch noch die Bewirtschaftungskosten, die zu tragen.
Also genau, also so eine leere Wohnung oder ein leeres Haus frisst ja nicht nur Heu, sondern auch Geld.
Einen wunderschönen guten Morgen, nicht aus der JVA Hohenleuben, so wie es hier bei mir aussieht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Und mein Name ist Justizobervollzugsbeamter Patrick Bayer. Häftling Nummer 3, bitte äußern Sie sich.
Wer uns jetzt nicht sieht, fragt sich, was jetzt schon wieder unser Problem ist, aber wer es sieht, kann es, glaube ich, nachvollziehen. Wir sind mit dem Büro umgezogen und ich sitze hier noch in einer etwas kargen Umgebung. Und wenn man das so sieht, könnte man denken, ich bin in so einem True Crime Podcast, Investigativreportage, ne? Ich äußere mich jetzt zu meiner Haft. Nein, mir geht's gut. Patrick, wie geht's dir?
Ja, auch gut. Also, es ist ja jetzt warm und Sommer, das ist ja meine Jahreszeit, auch wenn es sehr warm ist und sehr sommerlich, aber nur grundsätzlich. Es war sogar zu warm, um ins Freibad zu gehen, habe ich am Wochenende festgestellt. Tatsächlich. Mhm. Das willst du ja auch gar nicht. Also das ist so, nee. Ich habe hinter dem Haus einen Whirlpool. Der ist im Winter und so auf 35 Grad beheizt und das ist sehr, sehr schön. Und diesen Whirlpool habe ich jetzt runtergekühlt auf immerhin 28 Grad. Das ist ja so Schwimmerbecken-Temperatur, weil meinen Grenzt Kindern das Wasser zu warm war, was in meinem Leben noch nie vorgekommen ist, dass meinen Kindern mal Wasser zu warm war, aber ich wusste es immer. Und da merkt man immer, es ist Sommer.
Ja, das stimmt, wobei das ist ja schon gleich ein Extrem. Da könnte man ja eine Folge jetzt eigentlich schon drüber machen, was das wieder vielleicht für Konsequenzen auch auf das Thema hat, das wir heute besprechen. Wir haben
das,
tatsächlich
du meinst so das K in ESG?
Das K in ESG steht für Spaß, genauso. Nein, wir haben so ein Babysitzbecken und da habe ich tatsächlich dann mich reingesetzt und habe gelesen in diesem Babysitzbecken.
Immerhin, also ging das Wasser über die Knöchel?
Sogar, ja, also wenn man sitzt, sogar bis über den Bauchnabel, es war sehr schön. Und dann haben wir ja, wir haben so einen großen Kirschbaum im Garten und da stehe ich dann immer wie ein Waschbär drunter und fress den so ab. Also war ein Top-Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Zeit. Und wir haben heute etwas vor der Brust, was, ich glaube, wie in ganz vielen Themen in diesem Bereich, mal wieder regional total unterschiedlich ist. Und zwar das Thema Betrachtung von Leerstand bei Kapitalanlageobjekten, muss man ja schon so sagen. Und prinzipiell ist das ja absolut genau mein Thema, weil...
Ich wollte gerade sagen, erzähl doch mal, Anne.
Also, pass auf, ich hole jetzt mal aus, ich rede drum rum. Nein. Aufmerksam geworden auf diese Problematik bin ich wie folgt. Achtung, ich hatte einen Kunden, der bei mir angefragt hat, Gutachten zum Nachweis niedriger gemeiner Wert. Und der natürlich mit der Vorausschätzung des Steuerberaters kam, sagt, der Wert ist viel zu hoch. Und dann habe ich mir das so angeschaut und habe die Mietansätze geprüft und habe festgestellt, das passt schon so weit. Also der Ansatz der Miete im Rohertrag von... jetzt nicht lachen, 6 Euro auf 10 Quadratmeter, war vollkommen plausibel. Ne? Also das sind auch mittlerweile Neuvertragsmieten, selbst in der Gegend, wo das Haus stand, weil das wirklich eine sehr schwierige Gegend ist, in der Vermietung zumindest. Aber was natürlich im Rahmen dieser Vorausschau des Steuerberaters nicht berücksichtigt war, war, dass das Objekt in einer Gegend steht, wo ich jetzt schon weiß, dass die Vermarktungszeit wahnsinnig lang oder ich würde jetzt sogar mal todesmutig unendlich ist. Und warum? Weil wir einfach den Jan lach nicht, es ist so. weil wir in Gera einen maximalen Überhang an Zweiraumwohnungen ohne Balkon, Sanierungsstand 90er Jahre haben. Ja, also bei uns wurde wahnsinnig viel damals nach der Wende auch subventioniert, modernisiert. Ja, hat man da diese Mehrfamilienhäuser genommen, hat die einmal umfassend modernisiert und auf dem Stand sind die jetzt alle, die meisten, nicht alle, ja. Und weil wir einfach, das könnte man jetzt strukturell total weit spielen, weil wir einfach auch eine infrastrukturelle Herausforderung hier in der Gegend haben. Wir haben eine große Überalterung in der Bevölkerung. Wir haben Wegzug von Firmen. Wir haben, ich glaube, Deutschland mit einem der höchsten Gewerbesteuersätze, was auch jetzt nicht unbedingt zu einer Ansiedlung von Arbeitgebern geführt hat. Und diese ganze Abwärtsspirale führt dazu, dass wir halt wahnsinnig viel Leerstand in Gera haben. Und korrigiere mich gern, aber meine Antwort an den Kunden war, naja, wie gesagt, prinzipiell die Mietansätze hauen hin. Und wenn ich jetzt von der marktüblich erzielbaren Miete ausgehen würde, die Neuvertragsmieten prinzipiell möglich ist, wenn ich einen Dummen finde, der da einzieht, dann passt das. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach müssten die Vermarktungszeiten und die Leerstandszeiten ein bisschen mit berücksichtigt werden. Und das führte mich auch wieder zu dem Gedanken, wie machen wir das denn mit dem Mietausfallwagnis? Wie machen wir das mit dem Mieteinsatz? Und da kommst du jetzt ins Spiel. Als der jemand, der wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, 1000 Gutachten geschrieben hat. Hattest du diese Herausforderung schon mal? Höchstwahrscheinlich nicht, ne? Weil bei euch Nein. Ist ja alles schön.
Gibt's nicht. Gibt's in unserem Gibt's Leben nicht hier. Nein. Also, ich beschäftige mich mit dem Thema strukturellen Leerstand erst seit ich dich kenne.
Aua.
Also das ja auch, seit ich Gera kenne. So. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal in Gera Süd aus dem Zug gestiegen bin und dachte, ich bin in Distrikt 14 gelandet irgendwie. Also das war schon.
Das ist aber auch nicht fair. Aber red das mal weiter.
Dafür muss ich auch sagen, war ich dann ja umso beeindruckter, als ich dann da in diesem Hotel untergebracht war, wo es wirklich sehr schön war. Also das muss ich ja schon mal sagen. Also, du hast das ja gerade schon angedeutet. Wir müssen uns ja erstmal die Frage stellen, wie muss Leerstand berücksichtigt werden in der Immobilienbewertung? Also es ist ja schon vorweggenommen. Also Leerstand muss in manchen Fällen berücksichtigt werden, in manchen nicht. Fangen wir mal mit dem Einfachen an, mit dem vorübergehenden Wechselleerstand. Das muss nicht berücksichtigt werden. Habt ihr auch. Ja, habt ihr auch. Aber es muss nicht berücksichtigt werden. Warum muss das nicht berücksichtigt werden? Weil es schon in gemäß Immowert V, Paragraph 32, im Mietausfallwagnis berücksichtigt ist. Da steht nämlich drin, das Mietausfallwagnis umfasst das Risiko einer Ertragsminderung, die durch uneinbringliche Zahlungsrückstände von Mieten, Pachten, sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Grundstücken oder Grundstücksteilen entstehen, die zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt sind. Und B, das Risiko von uneinbringlichen Zahlungsrückständen oder bei vorübergehendem Leerstand anfallenden vom Eigentümer zusätzlich zu tragenden Bewirtschaftungskosten. Sowie bla bla bla.
Das kommt ja noch on top. Es ist ja nicht nur der entgangene Ertrag, es sind ja zusätzlich auch noch die Bewirtschaftungskosten, die zu tragen, also die nicht die umlegbaren Bewirtschaftungskosten, die zu tragen sind.
Genau, also so eine leere Wohnung oder ein leeres Haus frisst ja nicht nur Heu, sondern auch Geld.
Nicht? Ne? Nee, ihr schon.
Ja. So. Und jetzt ist aber mal die Frage, wann ist denn eigentlich ein vorübergehender Leerstand? Wann wird der erwachsen und wird struktureller Leerstand?
Zum Problemkind dann quasi.
Zum Problemkind.
Ich würde gerne noch mal auf eine Sache eingehen dazwischen, weil du hast hier neben dem Wechselleerstand auch noch dieses Thema Freizug durch Modernisierung. Das würde mich jetzt mal ganz kurz interessieren, weil es gibt ja Situationen, in denen wir auch bei Gebäuden eine Modernisierung unterstellen, ja, oder bedingt durch massive Unbrauchbarkeit entgangener Erträge berücksichtigen. Mhm. Gehst du in solchen Fällen auch mit einem Modernisierungsleerstand um? Weil du hast ja nicht nur die Modernisierungskosten, du erzielst ja auch in der Zeit der Modernisierung keine Erträge.
Also die ehrliche Antwort ist, habe ich noch nie gemacht. Und jetzt überlege ich gerade kurz, warum ich das noch nie gemacht habe, okay?
Jetzt doch nicht auch mal einen Aha-Moment hier beisteuern. Ja. Oder auch
ja,
nicht.
Ja, ich, also Naja, das ist schon sicherlich so, ne? Wenn du, ich sag mal, wenn du so eine Kapitalanlage hast und du hast dann ein größeres Sanierungsprojekt, das haben wir hier so ja ehrlicherweise nicht unbedingt. Wir haben ja durchaus in Hamburg vielleicht vereinzelt, ne, dass die Leute dann erstmal freigezogen werden, um das mal so auszudrücken, damit dann das Objekt saniert werden kann. Aber das ist doch meistens, ist das doch schon, ja, weiß ich nicht, ich bin da so unschlüssig. Es ist ja zum Teil auch schon im Kaufpreis mit eingepreist. Ja, wenn du jetzt so ein Objekt erwirbst, was zwangsläufig modernisiert werden muss. Wir haben ja in vielen Fällen schon festgestellt, dass gerade bei energetischen Modernisierungen die Abschläge für unmodernisierte Häuser heutzutage viel größer sind als früher. Ne, wir haben ja irgendwann im Podcast schon mal festgehalten, es ist ja so, dass du immer schon natürlich Häuser, die energetisch oder grundsätzlich nicht modernisiert sind, nun mal günstiger sind als vergleichbare modernisierte. Das ist ja jetzt kein, ne, so. Und wir haben aber ja schon auch festgestellt, dass die Abschläge größer werden. Ne, ich glaube, wir hatten es sogar in der Folge mit Michael Bock, dass wir mal kurz drüber gesprochen hatten, dass Abschläge einfach größer werden, wenn etwas nicht modernisiert ist. So, und deshalb sage ich, muss man das so ein bisschen aufteilen, weil eigentlich ist es, ein Teil ist es kalkuliertes Risiko, also ein wirtschaftlich handelnder Marktteilnehmer kalkuliert, dass er in seine Kaufpreisfindung mit ein, dass er zum Beispiel ein Jahr lang nicht vermieten kann. Und auf der anderen Seite hast du dann ja noch die Kombination von Wechselleerstand, weil du nach Fertigstellung ja noch einen gewissen Vermietungszeitraum beispielsweise hast. Also das ist ja nicht so sauber zu trennen. Das ist ja so eine gemischte Geschichte, weißt du? Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, ich habe das bisher bei Transaktionen grundsätzlich auch nicht berücksichtigt, weil ich sage, das ist so ein bisschen im Preis mit drin. Jetzt überlege ich gerade, ich hatte diesen Fall tatsächlich noch nicht, dass jemand aus dem Bestand heraus alles freigezogen und modernisiert hat. Aber da würde ich natürlich ja hingehen und würde dann, wenn ich jetzt mal über ein Jahr rede oder was, die Erträge kalkulieren, die da entfallen und auch die Betriebskosten, die nicht umlegen, die währenddessen weiter auftreten, würde ich ja auch noch umlegen. Der Punkt ist jetzt nur der. Angenommen, du hast jetzt irgendwie eine prognostizierte Projektzeit von einem halben Jahr. Ist das dann schon zu berücksichtigen, weil gegebenenfalls ein halbes Jahr Vermietungszeit kann ja auch Wechselleerstand sein.
Und ich glaube, ab hier wird's jetzt schwierig, weil jetzt müsste man anfangen zu definieren, was ist normal und was ist nicht normal, ne? Also.
Und das ist nirgendwo definiert und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, warum ist es denn nirgendwo definiert?
Weil das regional wahnsinnig unterschiedlich ist, ne? Also wenn ich jetzt bei uns, und wir haben ja auch wieder unterschiedliche Teilmärkte. Also Moment mal, mir hat der Justizvollzugsbeamte das Licht ausgemacht. So, bin wieder da. Schlafenszeit, Schließzeit. Wenn ich an Gera denke, dann habe ich eine ganz große Differenzierung nach Objektarten. Also selbst das kann ich nicht pauschalisieren. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, eine schöne Vierraumwohnung steht hier ein Jahr frei, weil das stimmt nicht. Ne? Also dafür habe ich den Markt. Das ist ja nicht so, dass hier, das ist ja nicht alles schlecht. Es ist auch wirklich nicht alles schlecht. Also wir haben ja auch umliegende Gegenden, die das speisen. Aber ich weiß halt jetzt schon, sowas wie Zweiraumwohnungen ohne besonderen Ausstattungsstandard ohne Balkon, vielleicht sogar noch in, ich sag mal, weniger gefragten Lagen, die stehen bei uns 1-2 Jahre leer. Ja, und dann ist halt wieder die Frage, welches Mieterklientel ist ja jetzt nicht unsere Aufgabe einzuschätzen, weil wer zahlt, der zahlt, ne? Aber das ist hier echt ein Thema. Dann habe ich ja auch die ganzen dörflichen Randlagen noch mit dazu, die ja dann irgendwann überhaupt gar nicht mehr von irgendwelchen größeren Oberzentren gespeist werden, weil die ebenfalls eine sinkende Bevölkerungsanzahl haben. Ja, und da kommt auch wieder das Thema mit dazu, das durfte ich auch beim Deutschen Immobilientag mitbringen. Ab wann fängt da auch Barrierefreiheit irgendwann an, eine Rolle zu spielen? Weil diese besagten kleinen Zweiraumwohnungen ohne Balkon liegen da natürlich auch gerne im zweiten, dritten OG. Und da habe ich halt die Herausforderung, dass der Mietermarkt, der mir irgendwann noch bleibt, bestehend aus älteren Leutchen, da gar nicht mehr einziehen kann, weil es die Barrierefreiheit einfach schlichtweg nicht hergibt.
Mhm. Also bedeutet das doch erstmal, wenn wir das jetzt mal grob anfangen einzugrenzen, struktureller Leerstand ist dann, wenn ich mit meiner örtlichen Fachkenntnis sage, puh, das wird aber schwer zu vermieten, im Gegensatz zu, ja, das kriegen wir vermietet. Richtig?
Ja, so ist es. Und das ist wieder das Thema, das habe ich, das hatten wir auch mit Michael in der Folge besprochen. Kann ich deutschlandweit bewerten? Ne? Prinzipiell klar, weil auch ein Neuvertragsmieter von einem Objekt kann ich mir über Angebotsmieten, vielleicht habe ich sogar Mietspiegel herleiten, weil der Mietspiegel sagt ja überhaupt gar nichts über Leerstand. Ne? Der Mietspiegel spricht hier auch in Gera über den das Mietniveau der letzten 4 Jahre in dem konkreten Fall. Und das sagt überhaupt gar nichts dazu aus, wie das Ganze vermietet werden kann. Das Problem ist aber, es ist ja preisbeeinflussend. Ne? Also ich weiß jetzt schon, auch solche Wohnungen werden natürlich, wenn sie nicht vermietet sind, deutlich weniger gekauft, weil wir auch wieder ein Überangebot an solchen Wohnungen im Verkauf haben. Mhm. Ja, das ist jetzt nicht wie in, also ich kann es jetzt mit Jena zum Beispiel vergleichen. Jena ist jetzt nur eine halbe Stunde von uns entfernt. Es ist ein ganz anderer Markt. Wenn ich in Jena eine kleine Wohnung habe, da können die Drähte aus den Wänden raushängen, das ist verdammt egal. Mhm. Die wirst du vermietet kriegen, wahrscheinlich sogar zu einem stattlichen Preis, und die wirst du auch jederzeit verkauft kriegen. Ja, das hatte ich mal als Erlebnis, da habe ich dann eine Wohnung in Jena betreut, damals noch im Verkauf, und bin halt recht konservativ in die Bewertung rangegangen, und am Ende schaltet dich das Ding online, hatte 50 Anfragen darauf. Ja, logisch, ne? Und ich war völlig geschockt, weil diese Wohnung, wie gesagt, die hatte nicht mal Fliesen im Bad und keine Abdeckkappen auf den Lichtschaltern, da hingen dann so die Drähte aus den Wänden. Also halten wir jetzt fest, es gibt keine Paradelösung. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit diesem Problem um? Weil es macht ja schon was aus. Also wenn ich mal Vermarktungszeiten, Vermietungszeiten von anderthalb Jahren, und die sind hier realistisch, ja, wenn ich jetzt so typische Mehrfamilienhäuser habe, wie wir sie ja innerstädtisch ganz viel haben, mit 6 solcher kleinen Wohnungen, 50 Quadratmeter, und ich weiß jetzt schon, wenn ich die nicht umfassend modernisiere, werde ich die im Ist-Zustand sehr, sehr langsam vermietet bekommen. Und wenn ich mal so fast einen ganzen Jahresrohertrag mal selbst auf ein Jahr abzinse, macht das richtig was aus. Ne? Und da ist halt jetzt, da stehen jetzt gleich mehrere Fragen. Wie gehe ich beim Finanzamt damit um? Weil solche Fälle kommen mir ja auch regelmäßig in dem Kontext, dass ich sie gegenüber dem Finanzamt verteidigen muss. Und zweitens, und jetzt würde ich deine Meinung gerne mal wissen, wenn ich sowas habe, dass ich feststelle, im Ist-Zustand sind die Dinger nicht vermietbar, ist es dann nicht plausibler zu sagen, ich unterstelle eine Modernisierung, weil das würde der wirtschaftlich denkende Marktteilnehmer hier tun. Wiederum bei euch nicht. Das ist wichtig, ne? Bei euch nicht. Der würde das ausschlachten. Hier geht's aber nicht.
Ja, also ist wahrscheinlich so. ich habe mich ein bisschen belesen. Mhm. Und ich kann dir wieder sagen, wir zwei sind viel zu einfach unterwegs. Genau, und ich möchte, also du hast ja jetzt etwas skizziert, ja, einen Fall skizziert, und bin da grundsätzlich bei dir, aber ich habe mir mal den guten Good Old Kleiber mal rausgesucht. Für die, die nachlesen wollen, Randnummer 327. Also, Kleiber schreibt hier: Darüber hinaus wird in der Wohnungswirtschaft unterschieden zwischen einem fluktuationsbedingten Leerstand, wenn eine Nutzfläche aufgrund eines Mieterwechsels kurzzeitig weniger als 3 Monate leer steht.
Also klassischer Wechselleerstand.
Funktionaler Leerstand, auch durchführungsbedingter Leerstand genannt, wenn eine Vermietung von leerstehenden Flächen im Hinblick auf eine anstehende Renovierung, Modernisierung oder Umstrukturierung nicht vorgesehen ist. Hierzu gehört auch der Leerstand bei Erstvermietung. Struktureller Leerstand, wenn Nutzflächen innerhalb von, Achtung, 3 Monaten nicht vermietet werden können, und einem konjunkturellen Leerstand, due to Konjunktur halt, ne? So. Von einem strukturellen Leerstand ist insbesondere auszugehen, wenn ein deutliches Überangebot an baulichen Anlagen für bestimmte Nutzung, namentlich Wohnzwecke, aber auch für andere Nutzung, hätte man sich auch sparen können, den Zusatz, im Sinne des Paragraphen 171a BauGB besteht oder zu erwarten ist und dies zu erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten führen kann. Strukturelle Leerstände treten insbesondere in Gera, insbesondere auf längerfristig übersättigten Büromärkten und übersättigten Wohnungsmärkten auf, wie sie in den neuen Bundesländern vielerorts zu beobachten sind. Ein struktureller Leerstand darf nicht mit einem dauerhaften Leerstand gleichgesetzt werden. Auch bei einem strukturellen Leerstand kommt es im Rahmen der Verkehrswehrermittlung entscheidend darauf an, ob es sich, und jetzt wird's richtig crazy, um einen strukturell dauerhaften, aber gleichwohl vorübergehenden Leerstand handelt. Wir lassen uns das kurz auf der Zunge zergehen. Einen strukturell dauerhaften, aber gleichwohl vorübergehenden Leerstand handelt, der sich durch geeignete Maßnahmen abbauen lässt oder auch ohne solche Maßnahmen allein aufgrund erkennbarer, zum Beispiel städtebaulicher, demoskopischer, sonstiger Entwicklung von selbst abbaut. Und um einen strukturell dauerhaften und in absehbarer Zeit nicht behebbaren Leerstand handelt, von dem nicht zu erwarten ist, dass er sich aufgrund der Marktentwicklung abbaut und auch in absehbarer Zeit sich nicht durch geeignete Maßnahmen abbauen lässt. So. Also, Anne, was würdest du denn sagen? Eure Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon, unsaniert. Hier würden wir aus meiner Sicht von einem strukturell dauerhaften und in absehbarer Zeit nicht behebbaren Leerstand reden, richtig?
Naja, das ist ein Thema, wie weit ich jetzt fingieren darf. Weil wenn ich jetzt sage, leg zwei Wohnungen zusammen, baue der Balkonanlage dran, dann schon. Wie weit darf ich das denn dann treiben? Weil dann bin ich ja ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber bei den
strukturell strukturell dauerhaften, aber gleichwohl vorübergehenden Leerstand, der sich durch geeignete Maßnahmen abbauen lässt. Genau.
Ja, wobei dann würde mich jetzt mal wirklich das Beispiel interessieren, wo ich wirklich nicht durch... Na gut, es sei denn, ich habe jetzt irgendein Mehrfamilienhaus hinten in Brandenburg auf dem platten Land, wo wirklich niemand hin möchte, weil dort einfach nichts mehr ist. Wäre ich dann bei einem strukturell und wahrscheinlich nicht durch geeignete Maßnahmen abzubauen, weil da kann ich die Wohnung noch so schön machen, da zieht trotzdem keiner hin.
Ja, aber lass uns mal bei dieser Zwei-Zimmer-Wohnung bleiben. Es ist also eine Frage, was ich unterstelle im Gutachten. Ich kann von einem strukturell dauerhaften und in absehbarer Zeit nicht behebbaren Leerstand reden, wenn ich sage, ich habe nachhaltig diese Zwei-Zimmer-Wohnung zu bewerten. Ja? Wenn ich aber zum Beispiel einen abweichenden Qualitätsstichtag wähle und unterstelle, dass die Maßnahme, dass das zum Beispiel zu einer Vier-Zimmer-Wohnung umgebaut wird, ja, dann habe ich wiederum einen strukturell dauerhaften, aber gleichwohl vorübergehenden Leerstand, weil ich eine geeignete Maßnahme treffe, um das abzubauen. So. Ich glaube, das ist eine Sache, die basiert sehr auf den Auftraggebervorgaben und auf dem Bewertungszweck, muss man sagen. Ne? Also wenn ich jetzt so ein Gutachten zum Nachweis des niedrigen gemeinen Wertes auf den Tisch bekomme, muss ich mir ja schon die Frage stellen, ob ich diese Annahme von meinem Kunden bekomme oder nicht. Sagen wir mal so.
Ja, dann wird's halt auch nach hinten raus wieder, also wenn ich jetzt unter der Annahme bin, ich ziehe das durch, dann wird's natürlich auch so wieder wahnsinnig ungenau, weil ich habe ja die Kosten nicht. Ja, also da könnte, das kam mir nämlich auch vorhin kurz beim Gespräch, das Thema, wenn ich Modernisierung unterstelle ich ja Kosten. Und die Kosten muss ich mir irgendwo herziehen. Und wir wissen alle, dass es ab dahin wirklich schwierig wird, das nachzuvollziehen. Ich habe zum Beispiel ein Gutachten auf den Tisch bekommen von einem Kollegen, der hat ein sehr, 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 sehr baufälliges Villa,
Schmuckbude.
Eine Villa mit drei Einheiten bewertet. Und das Ding ist, wir waren drin, ist verschimmelt, maximal verschimmelt. Da gab es einen Wasserschaden, der hat, ich würde sagen, einen Großteil der Bausubstanz auch zerstört. Und dann wunderte mich, warum der Wert so hoch war. Und dann hat der Kollege eins gemacht, der ist halt von einem sanierten Zustand ausgegangen und hat nach unten hin Modernisierungskosten in Abzug gebracht und hat aber Modernisierungskosten berechnet, und da wird's halt auch wieder ein bisschen subjektiv, die meinem subjektiven Empfinden nach viel zu gering sind für das Ausmaß dieses Schadens, ja, sodass am Ende der Wert nach unten gekünstelt nach oben gezogen wurde. Und finde ich gar nicht realistisch wird, weil immer wenn ich sowas mache, wie jetzt mit diesen plausible Maßnahmen in Abzug zu bringen, muss ich die Kosten irgendwo herziehen. Und da wäre nämlich auch wieder die Frage, ist in solchen Kosten dann nicht auch schon wieder so ein vorübergehender Leerstand beinhaltet? Das ist aber jetzt nur so als Nebenhaken. Zurück zu unseren eigentlichen Problemen. Also fassen wir zusammen.
Ja, es warte, ich würde hier gerne noch auf einen Punkt. Kleiber wird hier sehr konkret. Ja, der sagt, struktureller Leerstand, wenn du Nutzflächen nicht innerhalb von 3 Monaten vermietest. Und Wechselleerstand innerhalb von 3 Monaten. Mhm. Kann man diese Grenze so festziehen? Ich sag mal pauschal nein. Also es steht ja nicht in der Immowert-V. Es steht auch nicht in der Immowert-A, ob es jetzt 3 Monate sind oder nicht. Kann man das so pauschal sagen? Also die 3 Monate kommen ja gerade in der Wohnungswirtschaft aus den Kündigungsfristen.
Ja. Also wenn du das so fragst, würde ich jetzt auch nein sagen, weil ich finde, das ist auch wieder ein ganz groß regionales Thema. Ne? Also hier ist das halbes Jahr vollkommen normal. Allein schon bei Wohnungen, von Gewerbe will ich gar nicht sprechen. Aber ich finde die 3 Monate irgendwo auch plausibel. Wie gesagt, gerade unter dem Anbetracht der Kündigungsfristen nach BGB.
Ah, weiß ich nicht, Anne. Weiß ich nicht, ob das so plausibel ist. Pass auf, also lass uns mal zwei Dinge durchgehen. Einmal, ich bin so ein total entspannter Vermieter. Warte, ich sterb gerade.
Ist okay.
Lebt noch. Ich bin so ein total entspannter Vermieter. Ich kriege jetzt von meinen Mietern die Kündigung. 3 Monate zum Monatsende. Akzeptiere das und sag, bevor ich die neu vermiete, will ich noch einmal ganz kurz einen Maler durchschicken, dass der einmal die Wände nochmal hübsch macht und so ein paar Schönheitsreparaturen einfach ausbessert, damit die Wohnung wieder in einem ordentlichen Zustand ist einfach so. Dann braucht der Maler da vielleicht 2-3 Wochen für, ne? Dann bin ich erst im Urlaub, dann fange ich an mit der Vermietung, ja, und dann kriege ich einen Mieter, der sagt, ich habe aber auch 3 Monate Kündigungsfrist, ne, so. Und dann bin ich relativ schnell bei 4 oder 5 Monaten. Dann habe ich ja immer noch einen Wechselleerstand, aber die Fläche steht länger als 3 Monate leer. Oder ich gehe hin und suche quasi ab dem Eingang der Kündigung sofort einen Mieter und die geben sich an dem Wochenende des Umzugs zum Monatsende die Schlüssel in die Hand.
Naja, also wenn man vom wirtschaftlich denkenden Marktteilnehmer angeht, der ja auf keinen Monat Miete eigentlich sitzen bleiben möchte, dann fände ich das wieder plausibel zu sagen, ich bekomme die Kündigung und in dem Moment, in dem ich die Kündigung bekomme, plane ich meine Vermarktung. Zum Ende des ersten Mietvertrages schließt dann der zweite an, im Idealfall, dass das nicht immer geht. Dass es aber Regionen gibt, wo das geht. Also ich finde das schon plausibel, tatsächlich. Wenn ich jetzt so an mich denke und sage, okay, es ist jetzt meine Bude, ich habe vielleicht so noch ein Darlehen hinten dran laufen, dann ist ja mein höchstes Bestreben in der Sekunde, in der ich das Mieteranschreiben kriege, dafür zu sorgen, dass ich gleich im Anschluss eine Anschlussvermietung kriege und bestenfalls sogar noch in dem Zustand, weil die Schönheitsreparaturen wälze ich ja auf meinen Bestandsmieter, zumindest sofern ich es darf, irgendwie um und gehe davon aus, das Ding ist soweit gepflegt, dass ich es im jetzigen Zustand weiter vermieten kann, unter der Voraussetzung, ich kann es. Ne? Also wenn jetzt Oma Erna nach 40 Jahren Mietdauer auszieht, das ist ja wieder was anderes. Aber dann ist die Wohnung ja auch nicht in dem Zustand, in dem ich sie vermieten kann. Und dann hätte ich ja wieder ein anderes Leerstandsthema.
Ja, aber dann hätte ich trotzdem auch keinen strukturellen Leerstand.
Nein, dann hätte ich dann muss ich ja ran, weil ich kriege die Wohnung ansonsten am Markt nicht platziert. Ich muss modernisieren.
Es ist aber, ja, aber es ist ja so, ich bin zum Beispiel, wenn ich einen Mieterwechsel habe, ich vermiete nie direkt, sondern ich mache immer eine Übergabe und guck, was ist. Und wenn kleine Sachen gemacht werden müssen, dann mache ich und fange dann quasi an mit der Vermietung. So, dann habe ich.
Verstehe ich.
Zwischen, weiß ich nicht, 2 und 4 Monaten irgendwo, ja. Ich finde, ich will nur darauf eingehen, dass hier Kleiber ganz klar eine Grenze setzt. Und das finde ich, das sollten auch die Anfängerinnen und Anfänger aus der Immobilienbewertung immer mal hinterfragen. So starre Grenzen, ja, finde ich immer schwierig.
Ja, also das macht schon Sinn, dass du jetzt kein Flussdiagramm hast und sagst, länger als 3 Monate, S-Klasse, ein struktureller Leerstand, da hast du recht, ja, das ist... Also wie gesagt, würde ja auch hier keinen Sinn machen, weil ich ja weiß, selbst wenn ich, ne, du hast es ja vollkommen richtig gesagt, ich fange ab dem Tag der Kündigung an zu suchen, dann finde ich einen nach 3 Wochen, der rutscht aber schon ins nächste Kündigungsintervall und trotzdem habe ich kein strukturelles Problem. Ich glaube, das ist wieder so die Sache der Local Heroes, ne? Man weiß, man sieht es ja und weiß schon, oh, kriegt der nicht unter, geht nicht, keine Chance, wird nicht funktionieren. Ja, genau. Oder ja, easy, ist wirklich mal noch eine Sache von 2-3 Wochen, dann ist das Ding vermietet, weil der Markt dafür da ist. Schwierig. Ja.
Schwierig.
Wäre das nicht irgendwie total cool, sowas in die Grundstücksmarktdaten mit aufzunehmen, Vermietungsdauern von Wohnungen?
Du meinst in
bei den uns, bei euch nicht.
Ja. Ja, ja, also ich finde sowas grundsätzlich immer gut, solche Dinge auch mal zu beleuchten, ne? Weil als wenn du rein nur Sachverständiger bist, dann hast du ja wenig Gefühl dafür, wie lange sind denn eigentlich so normale Vermietungszeiten. Ne? Du kannst das so ein bisschen abgrenzen und naja, ich bin jetzt hier in der Nähe von Hamburg und Bremen und ich merke, es ist ja wirklich schon tatsächlich stadtteilabhängig, auch wie lange du brauchst. Ne? Im Süden Hamburgs brauchst du tendenziell ein bisschen länger als im Norden und so weiter und so fort. Also das muss man schon sehr, sehr klar eingrenzen. Aber der Punkt ist ja der, und da, wir wollen uns ja auch so ein bisschen daran richten, für die, die noch nicht so lange in dem Job dabei sind. Was machst du als erstes? Du wählst Fachliteratur, dann siehst du 3 Monate und dann denkst du, ja, alles klar, 3 Monate passt, zack, Haken dran und fertig. Das ist genau der Grund, der Punkt, wo ich immer sage, wir haben in der ImmoWert V und auch für die, die drauf stehen, in der ImmoWert A, haben wir keine klaren Vorgaben. Ja, und dementsprechend ist es so, dass wir erstmal für uns selber entscheiden müssen, ist es struktureller Leerstand oder ist es Wechselleerstand? Und das Nächste, was dann noch kommt, ist, dass wir dann, und das hast du gerade schon völlig richtig gesagt natürlich, ich muss mal gucken, irgendwie ist jetzt gerade hier mein Gebläse angegangen, das muss ich mal ausmachen, sonst
fliegt dein hier Gebläse.
Mein Gebläse.
Dass man ich habe ja nichts hier in meiner Zelle.
Wasser und Brot lasse ich kommen gleich. dass ich dann ja nicht nur den Mietausfall an sich kapitalisieren muss, sondern auch noch Betriebskosten nicht umlagefähige.
Ich glaube, dieses Thema strukturell oder nicht strukturell sollte man sich mal dann stellen, wenn man geht es über die übliche Kündigungsdauer eines Mietvertrages hinaus. Es sind klar BGB 3 Monate meistens, aber im Wesentlichen kann ja auch sein, weiß ich nicht, ich habe einen Mieter, der jetzt einziehen möchte, der mir sehr lieb ist, weil ordentlich, ne, und der hat noch, weiß ich nicht, eine Frist von 6 Monaten. Man kann ja auch private Mietverträge zu einer gewissen Dauer festschreiben. Also ne, es ist wirklich, ja, wobei das wieder besonders wäre. Also im Wesentlichen beschreitet es das Übliche, was üblich ist. Und das, glaube ich, kann ich nach wie vor nur einschätzen, wenn ich auch am Markt tätig bin. Ne? Und mich da auch mal mit Kolleginnen und Kollegen von anderen Teilbranchen austausche, mit Mietmaklern, mit Hausverwaltungen, mit Maklern, ne? Die genau das Thema auf dem Tisch haben und deswegen auch einschätzen können, wie sich das Ganze dann noch in der Vermietung gestalten wird. Ja, wunderbar.
Schöner hättest du es nicht zusammenfassen können.
Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben und freue mich jetzt gleich, ein Fenster wieder zu öffnen. Wir sitzen nämlich hier in einer Hauptstraße. Das ist so im täglichen Arbeiten nicht so schlimm, aber bei der Podcastaufnahme muss ich jetzt die Fenster geschlossen halten und hier in meiner kleinen JVA-Zelle wird es langsam warm. Deswegen danke dir für deine Zeit. Ich überlege gerade, gibt es eine lustige Anekdote aus der Vermietung? Ich überlege gerade, ob ich irgendwas habe, was mir einfallen würde.
Ich habe bei Mietern, also ich war ja neulich in Rostock und dann habe ich sozial geförderten Wohnraum bewerten dürfen, ne? Also geförderten Wohnraum, also Sozialwohnungen. Und das war so krass, vielleicht das so ein bisschen so aus einer Erkenntnis. Ich hatte vorher so ein paar Bestandsobjekte zu bewerten, also ich hatte mehrere Mehrfamilienhäuser zu bewerten, hatte dann vorher ein paar Bestandsobjekte zu bewerten, ganz normaler Wohnraum, also nicht gefördert oder so, ne? Und das war so Mittel halt. Und dann hatte ich 2 relative Neubauten, Fertigstellungen, glaube ich, 23 und 24, sozial geförderter Wohnraum. Und da stand ich drin und dachte, krass, was sind das denn für Buden? Ne? Also Fußbodenheizung, die Bäder und so weiter und so fort. Und dann ist mir wirklich mal in diesem Termin ist mir aufgefallen, dass ich nur, weil ich sozial geförderten Wohnraum oder Sozialwohnungen höre vom Wort her, dass ich gleich davon ausgehe, das muss ja ein total schlechter Ausbauzustand sein. Das sind so Wohnbaracken oder sowas, ja. Dann ist mir aufgefallen, dass das aber immer der gleiche Neubaustandard ja ist.
Ja, ja.
Und dass du bei einem sozial geförderten Wohnraum auch einfach richtig top eingerichtete Wohnungen hast. Wie lange der Zustand dann so bleibt, weiß, kann ich nicht beurteilen. Der Eigentümer meinte, er kalkuliert eine wirtschaftliche Nutzungsdauer für solche Häuser nur mit 30 Jahren tatsächlich. Ja. Hey. Aber das wäre nochmal das Thema für einen anderen Podcast.
Das wäre jetzt wirklich mal interessant. Aber ich hatte mich da auch mal mit einer regionalen Bauleiterin, die arbeitet für einen großen Projektentwickler und die haben auch sozial geförderten Wohnraum hier gebaut und die sagt halt auch, naja, es ist halt immer, wird immer schwieriger, halt auch mit den Baukosten, diese Kostenmieten dann noch mitzuhalten, die plausibel sind. Aber das ist natürlich dann ein positives Beispiel. Okay, nein, also ich gebe nur noch mit auf den Weg. Irgendwie gefühlt gibt es nichts, was es nicht gibt. Ich hatte einmal, weiß ich noch, eine Wohnung, das war damals noch in den Verkauf bekommen. Typisch Zweiraumwohnung, kein Balkon, nicht modernisiert seit 30 Jahren. Das sind diese Aufbau-Osthäuser, die jetzt mal wieder angefasst werden müssten. Verkauft. An einen einzigen, der nachgefragt hat, auch muss man dazu. Nein, wobei es gab mehrere Nachfragen, aber nur einen, der bereit war, das zu bezahlen. Und der das tatsächlich sofort vermietet bekommt. Ne? Also ich glaube, so richtig fallabschließend kann man das dann doch nie einschätzen.
Ja.
Na gut. Vielen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Eine wunderschöne, warme Woche. Wir freuen uns auf die nächsten Male mit euch und geht hinaus in die Welt und bewertet.
Aber richtig. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.